bei uns, würde ich sagen, da knallt es auch teilweise richtig. Und das ist auch gut so, wenn man sich da auch mal einen Spruch gibt oder sich mal richtig ankackt. Das ist aber auch das, was eine Mannschaft weiterbringt. Es ist ganz oft immer so gewesen, wenn es geknallt hat im Training, in der Kabine ist wieder alles gut. So, und das ist auch genau richtig so. Deswegen würde ich es als sehr harmonisches Verhältnis einschätzen, aber auch irgendwo genau richtig.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Werbung.
Genauso spannend wie deine Lieblingspodcasts sind auch unsere Mitarbeiter-Benefits bei der Sparkasse Emsland. Erkundige dich jetzt und bewirb dich auf einen unserer zahlreichen Jobs. Sparkasse Emsland, so 2024.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast. Schön, dass ihr euch für uns entschieden habt. Mein Name ist Dieter Krämer. Im Wechsel mit meinem Kollegen Christoph Schillingmann moderiere ich diesen Rasenschnack. Unser heutiger Gast spielt seit dem Sommer 2023 beim SV Meppen. Ernst Middendorp holte ihn nach dem Abstieg aus der dritten Liga ins Emsland. Er ist Defensivspezialist, wurde in Dortmund geboren und bei Borussia Dortmund ausgebildet. Er trägt die 3 auf dem Rücken und auf der Haut. Und er wird entweder Tobi oder Turbo genannt. Wir begrüßen Tobias Missner. Hallo Tobi.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, man kann sich natürlich denken, woher dein Spitzname kommt, aber wer und wann ist dann auf Turbo gekommen bei dir?
Turbo kam, sage ich mal, ins Leben in Wiesbaden, wo ich bei Wiesbaden noch aktiv war. Auch irgendwo wegen meiner Geschwindigkeit, aber einfach auch, weil ich immer so flink war und irgendwann wurde ich einfach mal so genannt, aber das fing an bei einem Mannschaftsabend. Ja, und dann hat sich das alles eingespielt und seitdem ist Turbo irgendwo hängen geblieben.
Okay, und wirst auch nach Meppen so genannt?
Ja, teilweise von ein paar Jungs, die den halt kennen, aber hauptsächlich ist es eigentlich Tobi oder Missner. Man sagt ja auch manchmal im Nachnamen immer. Okay. Turbo, teilweise nur von Jonas Fedel, so, der mich auch am längsten kennt. Aber eigentlich bleibt es bei Tobi im häufigsten Fall.
Okay. Ja, du spielst in der Innenverteidigung oder hinten links. Also wer dich noch nicht so auf dem Platz hat spielen sehen, was würdest du ihm über deinen Stil des Fußballs sagen?
Ich würde sagen, wenn sie zugucken würden, dass sie einen Mentalitätsspieler sehen, der immer gewinnen möchte, der viel Wucht bzw. Tempo mitbringt und nicht immer, aber seit den letzten Monaten auch einen guten Offensivdrang eigentlich mitbringt, sich vorne einschalten zu wollen. Ja, und einfach ein Spieler, der auf dem Platz sein Herz lässt.
Mhm. Ja, Tore hast du, glaube ich, schon ein paar vorbereitet, aber dein eigener Treffer hier in Meppen fehlt noch, ne?
Das ist richtig, genau. Ein paar Vorlagen waren dabei, aber der Pfosten oder knapp am Tor vorbei, da arbeite ich noch dran. Ja. Ich hoffe, dass das in nächster Zeit folgen wird.
Ja, okay. Ja, wir nehmen diese Folge also mitten in der Wintervorbereitung auf. Wie geht's dir? Du hast ja beim Testspiel jetzt gegen Wilhelmshaven hast du nicht auf dem Platz gestanden. Du hast so eine kleine Blessur, die du noch auskurieren musst, ne?
Genau, also so ist das alles halb so wild. Ist halt im Training ist mir einer hinten in die Hacken reingeflogen, wo ich dann doof weggeknickt bin. Und dann ist es einfach eine kleine Kapselverletzung, die einfach wehtut natürlich, aber wie gesagt, halb so wild. Das ist jetzt auch keine Sache, die lange dauern wird, aber jetzt aufgrund der Vorbereitung kann man damit jetzt nochmal ein bisschen anders umgehen wie im Liga-Alltag. Und ich probiere einfach, dass die Probleme so gut es geht weg sind, dass ich dann einfach komplett wieder starten kann.
Mhm. Also sagen wir mal, die Hälfte der Wintervorbereitung ist jetzt um, sind noch 3 Wochen bis zum ersten Spiel gegen den VfB Oldenburg. Sollen ja schon über 5.000 Karten auch verkauft worden sein. Wie ist aktuell so die Stimmung in der Mannschaft?
Ich würde sagen, sehr gut. Vor allem auch da die neuen Jungs, die dazugekommen sind, bringen auch alle was ganz Positives mit. Alles super Jungs. Und ich glaube, dass sich alle einfach freuen, dass es wieder losgeht auf das Stadion, auf die Fans. Vor allem natürlich auch mit so einem besonderen Spiel hier für die Region. Und alle freuen sich drauf, alle sind ganz heiß drauf. Und die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut.
Mhm. Ja, ihr musstet ja in den ersten Tagen relativ viel improvisieren aufgrund des Wetters. Da wart ihr mal auf Kunstrasen, mal auf Naturrasen, dann im Fitnessstudio oder auch im Sportwerk in Ochtrup. Jetzt geht's bald ins Trainingslager. Letztes Jahr warst du nicht dabei, weil du dir den Mittelfußbruch zugezogen hattest vorher. Freust du dich drauf?
Ja, auf jeden Fall. Klar, tut einfach gut, Trainingsbedingungen da zu haben. Natürlich die Sonne scheint. Das wissen wir auch alle wirklich sehr zu schätzen. Das kommt dazu. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Verein uns das ermöglicht. Und ja, und da geht es einfach auch nochmal darum, die letzten Stellschrauben zu drehen und sich bestmöglichst vorzubereiten. Und das kann man natürlich da sehr gut machen. Ne?
Mhm. Ich selbst habe also die Wintervorbereitung gehasst. Je älter ich geworden bin, fand dann die Sommervorbereitung noch einigermaßen okay. Wie ist das bei dir?
Ja, natürlich. So der Sommer macht Spaß, ist aber natürlich auch sehr anstrengend, einfach durch das Wetter dann, durch die Hitze. Ich muss sagen, dass es mir eigentlich da, also mir ist es eigentlich egal. Also mir macht es auch Spaß, so wenn der Platz ein bisschen nass ist, so wenn du die ein oder andere Grätsche mal auspacken kannst. Das kannst du dann natürlich besser halt als auf einen trockenen Platz. Aber ja, mir ist es eigentlich egal. Also mir macht es Spaß, ob es kalt ist, ob es warm ist. Hauptsache, man hat halt die Bedingungen, dass man trainieren kann und das muss man dann mit Leben füllen. Ne?
Mm. Ja, wie gesagt, also vor einem Jahr im Trainingslager in der Türkei warst du nicht dabei. Du warst zu Hause bei deinen Eltern. Auch, weil deine Mutter eine Physiopraxis hat, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Ja, genau. Meine Mutter hat ein Reha-Zentrum, also Physio-Reha-Zentrum in Dortmund, aber man sagt jetzt eher Schwerte, das ist so ein kleiner Nebenort von Dortmund. Und genau, mir war es einfach wichtig, weil es war die erste größte Verletzung in meiner Karriere, also kam, sag ich mal, immer gut davon weg. Und ja, es war natürlich dann erstmal schwierig, auch natürlich für den Kopf, so die Jungs fliegen ins Trainingslager, du kannst einfach nicht dabei sein. Das ist natürlich frustrierend auf der einen Seite und dann war das auch einfach der Grund, warum ich mit dem Verein gesprochen habe und gesagt habe, lass mich das zu Hause machen, einfach auch natürlich für den Kopf bei der Familie zu sein. Aber ich würde auch sagen, dass meine Mutter mit ihrer Praxis sehr, sehr gut aufgestellt ist und da konnte ich konnte trainieren, ich hatte Physiotherapie, verschiedenste Sachen, die sie da anbieten und ich konnte deswegen auch sehr gut meine Zeit dort nutzen.
Mhm. Ja, Physiotherapeut ist ein gutes Stichwort. Wir haben mal mit Maximilian David gesprochen. Wir haben ihn gebeten, etwas zu dir zu sagen. Er ist Physiotherapeut beim SV Meppen und das wollen wir uns gerne mal anhören.
Ja, Tobi ist vor ungefähr anderthalb Jahren aus Elversberg zu uns gewechselt, nach einer sportlich nicht ganz leichten Zeit für ihn. Durch den SV Meppen wurde Tobias, glaube ich, aber sehr, sehr gut aufgefangen, hat viel Vertrauen hier bekommen, von Anfang an auch die Zeit bekommen, sich daran zu gewöhnen, regelmäßig zu spielen, was vorher ja nicht ganz der Fall war bei ihm. Leider dann hatte er im ersten Jahr viel, viel Pech mit Verletzungen. Dadurch bin ich mit Tobi dann auch richtig in Kontakt getreten. 3 bis 4 Stunden am Tag Behandlungen waren ganz normal. Und wenn man dann unter 4 Augen arbeitet, dann entwickelt sich natürlich auch zwischenmenschlich etwas. In der Behandlung hatten wir immer viel, viel Spaß zusammen, haben ein hohes Vertrauen zueinander gewonnen. Ich glaube, Tobi kommt mittlerweile noch mit allen Themen, die er hat, zu mir. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich über ihn nicht weiß. Und davon profitiert unsere Arbeit heute natürlich auch noch enorm. So kann ich mich bestmöglich auf Tobis Körper konzentrieren und er hat halt auch immer einen Anlaufpunkt, was sehr, sehr positiv für ihn ist.
Ja, wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen. Das erste Jahr war so ein bisschen so ein Seuchenjahr. Du hast ja am Anfang auch relativ schnell diesen Muskelfaserriss gehabt, der dich ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Da hast du ein paar Spiele gemacht, dann kam diese Mittelfußverletzung. Dieses Verhältnis zum Physiotherapeut, das ist doch irgendwie bei allen Vereinen so, dass das immer ein ganz spezielles auch zu den Spielern ist. Nicht nur beim SV Meppen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt natürlich, man ist oft in der Behandlung so und es ist ja auch, man quatscht ja auch einfach ganz oft drauf los. Und man merkt ja auch so, wie kann man sich unterhalten und ich sag mal, passt das? Und muss aber dazu sagen, also Maxi ist ja für mich jetzt auch kein so einfach der Physio vom SV Meppen, sondern Maxi hat sich einfach auch in der Zeit zu einer meiner engsten Freunde entwickelt. Und deswegen musste ich gerade lachen, weil er auch gesagt hat, er weiß alles über mich. Also das muss man wirklich sagen, ich glaube, Maxi weiß wirklich alles über mich. Also es gibt nichts, was ich ihm nicht sage. Einmal, weil man ihm alles sagen kann, ob es natürlich mal ein ernsteres Thema ist oder auch, wie soll man sagen, nicht ein Geheimnis, aber was halt im Privatleben passiert. Und Ja, und ist halt einfach ein cooler Typ und das macht einfach auch die Arbeit mit ihm so entspannt, weil man aber auch da sehr differenzieren kann. So, jetzt ist Zeit zu arbeiten, so jetzt ist Behandlung, aber der Spaß kommt auch nicht zu kurz und das ist, glaube ich, auch das, was es irgendwo ausmacht für so ein, ich sag mal, ein gutes Arbeitsverhältnis, Arbeitsklima. Ja, und deswegen muss man sagen, ist Maxi aber auch, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion hier für uns im Verein, für alle Spieler, weil, wie gesagt, ich glaube, keiner sieht ihn hier so nur als den Physio an, sondern es ist einfach auch wirklich ein Kollege. So, und das muss man wirklich sagen.
Wenn er alles über dich weiß, weißt du auch alles über ihn?
Ja, ich würde sagen, ich weiß vieles, würde ich sagen. Ja, aber ob er mir alles erzählt, weiß ich nicht. Ich glaube aber schon, dass wir sehr viel über viele Dinge reden. Aber bei mir gibt es vielleicht manchmal ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, aber ich würde sagen, ich weiß auf jeden Fall ein paar Sachen von ihm. Er wird aber wahrscheinlich ein bisschen mehr von mir wissen.
Okay. Du hast gerade schon angesprochen, es gab im Winter 3 Zugänge. Dominik Domröse, Rechtsverteidiger, Leon Tarsow, Leihgabe von Preußen Münster, der auf dem Flügel spielt vorne. Und Erik Zenger, der richtig Erfahrung mitbringt, auch in Sandhausen in der zweiten Liga gespielt hat, auch mehrere Drittligaspiele gemacht hat. Aus deiner Sicht, was geben diese drei neuen Spieler der Mannschaft jetzt auch für die Rückrunde, sportlich, vielleicht auch menschlich?
Ja, sportlich, von dem, was ich gesehen habe, beispielsweise mit dem Domi, unfassbarer Speed, auch so ein, ich sag mal, bisschen wie ich, wie so ein Giftzwerg einfach da auf außen, der ja viel Speed mitbringt, einfach gut am Ball ist. Leon Tarsow auch so dieses Element einfach in diesem 1 gegen 1, dieser Dribbler, der einfach mal macht, so wie so ein Straßenkicker, würde ich schon fast sagen. Das kann einfach auch, weil ich kenne das ja selber als Verteidiger, wenn du so Jungs hast, die gehen immer ins 1 gegen 1 und immer ins 1 gegen 1, da denkst du dir auch irgendwann so, ey, was ist los mit dir? So, aber das ist was ganz Positives, was er mitbringt. Und ja, bei Erik Zenger, so, da hat man die ersten Einheiten gesehen und da wusstest du eigentlich schon ganz genau, okay, der Junge hat höher gespielt. Und es ist einfach auch dieses Element, so diese Erfahrung, die er mitbringt. Er sieht uns Jungs, ne? Er hat auch mit vielen jüngeren Spielern einfach zu tun, was ja in seiner Vergangenheit auch nicht so oft der Fall war, sondern da war es ja wahrscheinlich öfter eine gestandene Herrenmannschaft. Hier sind viele jüngere Jungs dabei. Ja, und das vermittelt einfach auch vielen Spielern natürlich was auch. Er erzählt viel, was von seiner Zeit damals, weil er einfach auch schon viel gesehen hat. Und ich glaube deswegen, dass die drei Jungs einfach ganz wichtig jetzt auch für die Rückrunde für uns werden können.
Wenn du sagst, dass Erik, dass man bei ihm sieht, dass er höherklassig gespielt hat, dann heißt das, okay, er weiß, in welchen Räumen er sich wo aufhalten muss, wann er den Ball schnell machen muss, wann er vielleicht mal drauftreten muss?
Ja, es ist einfach, ich sag mal, es sieht einfach so leicht bei ihm aus. Es ist einfach so eine, wie eine Routine gefühlt schon. Also er hat eine Ruhe am Ball, so von den Pässen, die man spielt. Ne? Ab und zu will sie den Ball klatschen lassen und der verhoppelt ein bisschen. Und das sieht man bei ihm gefühlt gar nicht. Also das ist eigentlich alles ein sauberer Ablauf, eine Ruhe am Ball. Und ja, das ist schwierig zu erklären, aber du siehst einen Spieler und man merkt es einfach so.
Die Fans haben ja auch gesagt, als er verpflichtet wurde, Mensch, endlich jemand mit Erfahrung und eine Führungsperson oder eine Führungspersönlichkeit. Er ist ja tatsächlich mit seinen 32 Jahren zusammen mit Willi im Prinzip der Älteste. Dann kommt mit relativ großem Abstand schon Marek mit 27 Jahren. Also es ist wirklich noch eine junge Mannschaft. Findest du manchmal, dass ihr noch ein bisschen grün hinter den Ohren seid? Oder seid ihr da schon auf einem relativ guten Weg?
Ja, bestimmt in manchen Phasen. Ne? Also das ist aber auch, würde ich sagen, gut so, weil das ist ja einfach dieser gewisse Lerneffekt, so, den man auch braucht. Also ich glaube, dass man in so einem jungen Alter machst du auch gewisse Fehler, beziehungsweise kannst auch nicht alles perfekt machen, aber das ist ja genau das Richtige, um weiterzukommen, weil aus Fehlern lernt man. Und deswegen ist diese Mischung einfach ganz gut, glaube ich, bei uns jetzt mit noch jemandem, der dazugekommen ist, zu Willi von der älteren Garde, dass du einfach da auch, wenn die Jungs dir was sagen, da hörst du zu und das nimmst du auch zu Herzen. Das ist einfach ganz wichtig. Aber am Ende soll man auch als junger Spieler einfach mal drauf, es soll Spaß machen. Und deswegen ist es, wie gesagt, ganz gut, glaube ich, dass man da ein bisschen grün hinter den Ohren sein darf. Und aber natürlich im gesunden Maße, ne? Also irgendwann. Aber dafür sind die älteren Jungs auch da, um das dann auch mal vielleicht, um da mal was zu sagen.
Ich finde, nach außen wirkt es so, ihr habt einen guten Teamgeist. Das ist alles sehr harmonisch. Manchmal frage ich mich so, ist es vielleicht auch zu harmonisch? Kann das manchmal auch, kann zu viel Harmonie manchmal in der Mannschaft auch störend sein?
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, das ist ein sehr harmonisches Verhältnis bei uns im Team, weil auch einfach viele, es ist nicht dieses klassische, okay, man geht zur Arbeit, man trainiert und man fährt nach Hause, sondern die meisten Jungs wollen auch wirklich länger am Gelände bleiben, auch um was extra für sich zu machen. Aber auch trotzdem mit den Jungs Zeit zu verbringen, zu quatschen, sich auszutauschen. Und deswegen würde ich eigentlich gar nicht sagen, dass es zu harmonisch ist, sondern eigentlich genau richtig, weil wenn man bei uns teilweise die Trainingseinheiten sieht, also das ist nicht so, dass da dann jeder hier, ach, so man wird mal umgehauen und ach, oh, sorry Bro, komm hoch, sondern bei uns würde ich sagen, da knallt es auch teilweise richtig. Und das ist auch gut so. Aber und wenn man sich da auch mal einen Spruch gibt oder sich mal richtig ankackt, das ist aber auch das, was eine Mannschaft weiterbringt. Und aber es ist ganz oft immer so gewesen, wenn es geknallt hat im Training, in der Kabine ist wieder alles gut. So, und das ist auch genau richtig so. Deswegen würde ich es als sehr harmonisches Verhältnis einschätzen, aber auch irgendwo genau richtig aktuell.
Ja, während ihr jetzt auf dem Platz seid, euch vorbereitet auf die zweite Saisonhälfte, bereitet sich der Verein auf diesen Lizenzantrag für die dritte Liga vor. Klar ist, Kickers Emden wird keine Lizenz beantragen, Drochtersen und Meppen schon. Bei Havelse ist noch so ein bisschen so ein Fragezeichen. Macht ihr euch da vielleicht Hoffnung, dass da noch was möglich ist?
Ich glaube, die Hoffnung, also solange es möglich ist, hat man immer Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch für jeden Spieler ganz wichtig, wer jetzt denkt, ach, es ist nichts mehr möglich, der ist, glaube ich, hier bei diesem Verein auch irgendwo falsch. Also jeder muss hier diesen Anspruch zu haben, jetzt in den, ich meine, es sind 13 Spiele noch, jeder muss den Anspruch haben, in jedes Spiel zu gehen und zu sagen, ey, wir müssen das, also beziehungsweise wir wollen das gewinnen. Und ja, die Ausgangslage, dafür sind wir selber verantwortlich, aber natürlich ist klar, jeder will die Spiele gewinnen. Und was ja auch ganz klar ist, im Fußball ist alles möglich. Mhm. Man weiß nie, was passiert, aber am Ende ist es ganz wichtig, man muss seine Hausaufgaben machen. Und ja, in die Zukunft schauen können wir alle nicht. Wir können nur jetzt uns auf die nächsten Aufgaben konzentrieren und fokussieren. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht.
Ja, wenn wir noch mal ganz kurz auf diese Hinrunde oder die, sag mal, die erste Hälfte zurückschauen, da sind ja schon viele Spiele auch gespielt. Da ist also die Mannschaft, die zu Hause immer punktet, also nie verliert, die einzige Mannschaft in der Regionalliga Nord, die noch nicht verloren hat. Und auswärts kriegst du es dann manchmal nicht hin, auch gerade mit den Siegen. Spricht für mich für ein mentales Problem.
Ja, natürlich. Also haben wir auch oft darüber geredet in der Truppe, weil wir uns das teilweise, wo es sich auch wirklich gehäuft hat, es gar nicht mehr nachvollziehen konnten, weil wir machen, so mir kommt da jetzt in den Kopf direkt Phoenix Lübeck, wo wir dann natürlich dann ab der, ich glaube, das war die 65., 70. Minute in Unterzahl sind und wir ein gutes Spiel machen und wir alles wegverteidigen und wir haben uns dann alles reingeschmissen. Ja, und dann kommt halt in der letzten Situation wieder so ein Dämpfer und dann ging es ja auch die nächsten Wochen weiter. Ich meine, dann war es in Havelse, dieses Gefühl, wo wir dieses 1-0 gemacht haben, zu den Fans, zu unseren Ultras gelaufen sind, das war unglaublich, dieses Gefühl, weil alle komplett am Kabel gedreht sind, sage ich mal.
Du meinst Drochtersen?
Ach, genau. Ja, was hatte ich gesagt?
Havelse hattest du
gesagt. Ach, sorry. Ja. Genau, Drochtersen meinte ich, Entschuldigung. Und und dann stehst du am Ende da wieder mit einer 2-1-Niederlage, wo du einfach selber teilweise nicht weißt, wie konnte das wieder passieren. Und natürlich ist es schwierig zu begreifen, aber das ist auch wieder eine Sache. Wir sind da, wir stehen auf dem Platz, wir sind dafür verantwortlich und jeder will gewinnen. Und wie es dann am Ende so passiert, das ist schwierig, so das auch zu begreifen damals, so, wo es passiert ist. Aber das war dann auch immer so der Grund, so man muss weitermachen. So, und man muss diese Siege holen, das ist wichtig. Und das ist auch für die Rückrunde dann das natürlich jetzt für die nächsten Spiele. Das Ziel ist, da auch einfach besser zu machen.
Jetzt hattet ihr in der Winterpause die Möglichkeit, euch A zu erholen und B vielleicht diese Dinge auch so ein bisschen aus dem Kopf rauszubekommen. Wie hast du Ablenkung eigentlich gesucht? Ich meine, du bist in London gewesen, glaube ich, ne?
Genau, ich kam in Dortmund an und hatte die ersten Tage bei der Familie und war dann von dem 19. bis zum 21. in London. Und es war halt dieses ganz Klassische. Also ich war nur einmal wegen dem Fußball in London mit Dortmund, wo wir in der Youth League gegen Tottenham gespielt haben, wo du natürlich nicht viel sehen konntest. Und da war es für mich ganz klar, ich möchte mal nach London und ich will mal wirklich die ganzen Sachen einfach sehen, den Big Ben, Buckingham Palace und einfach mal wirklich mir das alles mal anschauen. Deswegen war es auch natürlich relativ kurz, aber das hat mir gereicht. Ich konnte alles sehen, was ich mir vorgenommen habe. Dazu hat mein Bruder auch am 21. Geburtstag gehabt. Das war dann vom Timing gut, dass ich dann wiederkam. Ja, und dann war es einfach auch sehr viel Zeit mit der Familie einfach, ne, die man sonst ja weniger hat. Natürlich runterfahren, auch mal keinen Sport machen, sondern auch mal mit den Freunden was und ja, so Dinge, die man sonst in so einer Spieltagswoche nicht machen kann oder auch am Wochenende, wenn ein Spiel ist, mit den Jungs einfach auch mal was zu unternehmen. Ja, und sonst war es, glaube ich, eigentlich relativ, ich sag mal, relativ langweilig bei mir. Also ich war einfach froh, dass ich in der Heimat war, mit der Familie, mit den Jungs und einfach mal abschalten konnte und das ist ja auch, das tut ja auch mal gut, nicht immer nur an Fußball zu denken, sondern es gibt ja auch, wie gesagt, noch andere wichtige Sachen.
Ja, ja, dann lass uns mal ein bisschen auf deinen Werdegang schauen. Du bist am 17. Februar 2000 in Dortmund geboren. Was zeichnet Dortmund da eigentlich aus?
Was zeichnet Dortmund eigentlich aus? Ich glaube, man spricht ja ganz oft von so einer Ruhrpott-Mentalität und ich glaube, das ist einfach das, was mich auch im Fußball widerspiegelt, Mentalität. Man will unbedingt gewinnen und auch als Person, ich glaube, Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Und man sagt ja immer so, dass man weiß, wo man herkommt und was man hat. Und das probiere ich auch immer, ja, mir selber immer klar zu machen. Auch so, ich bin froh, was mein Beruf sozusagen ist und probiere das natürlich mit allem zu füllen.
Mhm. Laut Transfermarkt hast du beim FC Wellinghofen begonnen, hast dann bei Eintracht Dortmund bis 2008 gespielt. Wie bist du dann zum BVB gekommen? Wie und wo wurdest du dann durch wen entdeckt?
Ich habe angefangen Fußball zu spielen mit 4 Jahren, war 3 Jahre bei meinem, ich sag mal, Dorfverein in Wellinghofen, bin dann das ist eigentlich eine große Geschichte, also ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber es war eigentlich dann, meine Mutter war Handballprofi,
okay,
und auch bei den BVB-Damen und da war ich einfach mal beim Training dabei und habe angefangen, wo sie beim Aufwärmen Fußball gespielt haben, die Damen, habe ich einfach mal mitgespielt. Mhm. Und dann saß, das war wie so ein öffentliches Training und da kamen auch manchmal ein paar Leute und da saß dann der Trainer von den Minikickers sozusagen von meiner Jugend, von TSC Eintracht Dortmund auf der Tribüne und hat mich da Fußball spielen gesehen und kam nach dem Training zu mir und zu meiner Mutter und hat mal gesagt, ob ich mal nicht vorbeikommen will. So kam ich dann zu Eintracht Dortmund, was in Dortmund auch einer der, ich sag mal, ein bisschen größeren Amateurvereine ist. Hab da 1 Jahr gespielt und ich kann es gar nicht genau sagen, aber mein Bruder ist auch zu BVB gewechselt in der Jugend.
Der ist älter, ne?
Genau, ja. Mein Bruder ist älter. Er ist 97er-Jahrgang. Und dann kam eigentlich irgendwann bei uns im Briefkasten ein Brief vom BVB, dass ich mal zum Probetraining zu der U9 kommen soll.
Okay, kein Anruf, sondern ein Brief.
Genau, ein Brief. Okay. Ja, und dann wir uns natürlich gefreut und danach kam dann der Anruf, also nicht davor, sondern man hat den Brief gesehen und danach kam dann der Anruf. Ja klar, und dann bin ich natürlich dann dahin und dann war das wie so ein großes Probetraining mit vielen Spielern für die U9. Und dann kamen die Übernahmsgespräche, wen nehmen sie, wen nicht. Und da war ich dann dabei. Und genau, und so ging die Reise, sag ich mal, los.
Du hast dann 11 Jahre bei Borussia Dortmund gespielt, im Prinzip die ganze Jugend durchlaufen. Hast auch gerade schon angesprochen, die Youth League auch in Dortmund gespielt, also sozusagen der Nachwuchs für die Champions League. Bist dann mit dem BVB 2019 deutscher A-Juniorenmeister geworden, hab 5-3 gegen Stuttgart gewonnen.
Genau.
Wie wird sowas eigentlich in so einem Verein wie Borussia Dortmund denn verfolgt oder wahrgenommen? Kriegt man da irgendwie eine Rückmeldung? Sitzen die Großkopfhatten vielleicht auch irgendwie auf der Tribüne oder wie funktioniert das dann?
Das ist ja, ich sag mal, diese ganzen Sachen, also die Youth League geht ja, meine ich, ab der U17 war es, genau, ab der U17 gehen die los und da kommt ja auch dann dieser Junioren-DFB-Pokal, ne? Also spielst da gefühlt alle Sachen, die die Profis auch irgendwo spielen in der Jugend und das ist halt, wie soll ich das sagen, das ist halt schon was ganz Cooles, ne? Wenn du da die Youth League spielen kannst fliegst mit den Profis zusammen dahin, fliegst mit denen zurück, spielst gegen die Vereine, gegen die du natürlich im normalen Alltag auch nicht spielen würdest. Auch wie mit dem DFB-Pokal, wo du ja so, du hast ja die Bundesliga-Staffel bei uns, so, wo dann ich beispielsweise Schalke 04, Bochum, Rot-Weiß Essen, Leverkusen, Köln, die hast du und dann spielst du auch gegen Augsburg oder gegen Bayern München. Mhm. Das sind einfach coole Spiele und da sind natürlich auch viele Menschen, also vor allem auch Scouts und ganz große Sachen. Das ist ja vor allem bei den größeren Jugendvereinen krass, mit was für Summen die da auch teilweise dann wegwechseln. Und in Dortmund hat das halt aber natürlich auch irgendwo schon einen großen Stellenwert immer gehabt, weil bei Dortmund war es halt so, wenn du Spieler von Dortmund bist und es geht dann in der U17 um die deutsche Meisterschaft und in der U19, da ist ganz klar jede Saison das Ziel, deutscher Meister zu werden. Und das schafft Dortmund ja auch, vor allem in den letzten Jahren auch, haben sie es ja auch mehrmals schon geschafft wieder. Mhm. Und generell ist, glaube ich, Dortmund einer von den Jugendmannschaften, in der U19 und in der U17, die ja schon viele Erfolge da feiern konnten. Mhm. Ja, und das wird dir dann auch irgendwo als Dortmunder, was du da mitgegeben bekommst, ist halt einfach diese Gewinnermentalität. Du willst einfach immer gewinnen, weil das wird auch von dir verlangt. Und ich glaube, dass ich die auch irgendwo jetzt in mir trage. Mhm.
Ich habe natürlich nochmal geguckt, mit wem du da so zusammengespielt hast. Ein Name ist mir aufgefallen, Emanuel Ferrei, der jetzt beim HSV spielt. Die haben ja sicherlich alle groß geträumt, genauso wie du auch. Man träumt davon, irgendwann vielleicht auch mal im Signal Iduna Park, für mich ist das immer noch das Westfalenstadion, zu spielen. Mhm. Was ist aus den anderen geworden? Ist da jemand noch irgendwie groß rausgekommen oder sind die alle am Ende, sortieren die sich auch so ein bisschen dritte, vierte Liga ein und gehen irgendwann auch einen anderen Weg vielleicht?
Da, es gibt auf jeden Fall ein paar Jungs. Also genau, Emanuel Ferrei, der jetzt bei Hamburg ist, Patrick Osterhage spielt jetzt bei Freiburg. Man hat einen Tobi Raschel, der bei Fürth war, jetzt ist er gerade bei Kaiserslautern. Wen hat man noch? Enrique Pinazauna ist bei Roda Kerkrade. Der ist aber jetzt, meine ich, gewechselt. Ich weiß nicht genau, wie der Verein ist, aber ich glaube Richtung Madeira.
Okay.
Dann Robin Kerr, einer meiner engsten Kollegen, der aufhören musste, Fußball zu spielen, aufgrund eines Kreuzbandrisses, wo ich mir auch ganz sicher bin, dass der ganz weit gekommen wäre, weil der einfach, der ist 1,90, hat eine Geschwindigkeit und einen Schuss. Also das war damals eine absolute Geheimwaffe. Und wenn ich so noch überlege, klar, es gibt auch ein paar Jungs. Emre Aydinel spielt jetzt bei Altınordu. Das ist, meine ich, die dritte türkische Liga. Also es sind ein paar unterwegs. Reda Kadra, weiß ich gerade nicht ganz genau, wo er spielt. Ich meine in der Ligue 1, also in Frankreich in der ersten Liga. Der Verein, den weiß ich gerade nicht. Hat aber auch bei Brighton Hove Albion gespielt. Sein Debüt gegen Manchester City gegeben. Also da sind schon ein paar Jungs, die weit rausgekommen sind. Aber auch als Jungergang, wo ich Jungergang war, mit Niklas Beste, Benfica Lissabon. Da gibt es eigentlich noch einige Jungs. Muss ich mal überlegen. Wen haben wir noch? Ja, Luca Unbehauen, FCM. So, und viele waren ja auch noch einfach, hatten trotzdem einen Profivertrag bei Borussia Dortmund. So. Aber viele sind da jetzt auch in der dritten Liga. Klar, Regionalliga. Paar arbeiten jetzt, ne? Das sind ganz verschiedene Richtungen, sind das, ist das alles gegangen.
Ja, okay. Du kennst auch Youssoufa Moukoko sehr gut, der beim BVB groß rausgekommen ist. Er ist jetzt im Sommer nach Nizza gegangen, ausgeliehen worden. Mir hat jemand gesteckt, dass er im Hause Missner sowas wie ein Familienmitglied gewesen ist, dass er jahrelang bei euch gelebt hat und ihr zusammen Zeit verbracht hat. Wie hast du das erlebt?
Genau, es war, Youssoufa und ich hatten den gleichen Spielerberater und genau, Youssoufa kam dann ja zu Borussia Dortmund, ich war auch bei dem Berater und so kam dann eigentlich dieser Kontakt, weil wir schon mal Jugendspieler bei uns zu Hause aufgenommen haben als, wie sagt man das, Pflegekinder, ja, genau.
Wie so ein Patenkind oder so.
Genau, ja. Genau. Mhm. Und bei uns zu Hause in Dortmund ist es halt, dass meine Eltern also in unserem Haus ihre Wohnung haben, ihren Bereich. Mein Opa aus Hamburg wohnt auch bei uns. Und damals war eine leerstehende Wohnung bei uns im Haus. Und da haben Youssoufa und ich dann zusammen drin gewohnt. Und okay. Ich meine, 3,5 Jahre. Und ja, es war natürlich zum Start. Er konnte nicht wirklich gut Deutsch sprechen, was verständlich ist. Und war ja ein ganz kleiner Junge noch. Und es war aber natürlich interessant, weil man das natürlich auch immer miterlebt hat, so dieser Hype, der sich ja dann auch entwickelt hat um ihn, weil er da die ganze Liga kaputt geschossen hat und was man ja auch sagen kann, ist ein ganz, ganz, ganz lieber, netter Mensch, schüchterner Mensch auf jeden Fall, aber ein herzensguter Mensch. Ja, das war wirklich wie so ein kleiner Bruder, sag ich mal, für mich. Und genau, und wie es weiterging, wissen ja eigentlich fast alle, ne? Also ist jetzt genau bei Nizza. Und war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit, wo man selber auch irgendwo was lernen konnte oder viele Sachen auch mitbekommen hat. Und das einfach sehr interessant war. Und wie gesagt, dem wünsche ich auch nur weiterhin alles Gute. Ne?
Schließt du noch in Kontakt mit ihm? Tauscht man sich hin und wieder noch aus oder hat man da keine Zeit zu?
Mein Papa ist auf jeden Fall noch mit ihm öfter im Kontakt. Bei mir ist es jetzt ein bisschen seltener geworden. Also man hat noch Kontakt, aber nicht mehr, also jetzt auch nicht jeden Monat, sondern ich würde sagen, alles halbe Jahr nur noch. Also das ist so ein bisschen verlaufen, aber natürlich hat er auch gerade vielleicht ein bisschen mehr zu tun. Und
Du bist dann aus der A-Jugend zum SVW in Wiesbaden gewechselt. Die sind, glaube ich, damals in der zweiten Liga unterwegs gewesen. Bist da aber nicht zum Einsatz gekommen. Würdest du sagen, im Nachhinein falscher Schritt? Wärst du vielleicht in Dortmund geblieben?
Ja, also das war ja, wie gesagt, wir wurden deutscher Meister. Und da hatte man auch wirklich so, auch wo es darauf hinlief, okay, in welche Richtung geht das jetzt für mich, hatte man auch ein paar gute Sachen, also Vereine, die sich um mich interessiert hatten. Da war dann Wiesbaden dabei und ich hatte meinen Vertrag unterschrieben vor dem Relegationsspiel, was wir gegen Ingolstadt hatten.
Ja.
Klar, und dann denkst du natürlich, ach, wie geil wäre das denn in der zweiten Liga? Und im Nachhinein wäre es für mich persönlich besser gewesen, wären wir in der dritten Liga geblieben, weil das für Wiesbaden ja auch eine ganz neue Situation war in der zweiten Liga. Wir hatten am Ende einen 34-Mann-Kader, wo am Mittwoch ein Turnier mit 11 gegen 11 gegen 11 gespielt wurde, also mit drei Elfermannschaften. Das ist ja auch nicht, also ein Riesenkader, vier Leute noch mit auf meiner Position und dann als, ja, ich sag mal, gerade 19-jähriger Spieler war es sehr schwer und ja, ich war, meine ich, dreimal im Kader. Man hatte auch keine zweite Mannschaft, das kommt dazu, also wirklich keine Spielpraxis. Ja, und das war natürlich auch einfach so, okay, man wurde gerade deutscher Meister, man hat alles gespielt und dann kommt man in die zweite Liga und du spielst gar keine Rolle. Es ist natürlich auch schwierig für einen selber, ne?
Ja, ja, klar. Bist dann zu Mainz 05 gegangen, hast da in der U23 richtig viele Spiele gemacht in der Regionalliga. Es gibt ja bei Meppen so eine Art Mainz-Connection. Harry Tonhoff hat, glaube ich, da gespielt, Jonas Fedel. Mit dem hast du auch zusammen, glaube ich, in der Mannschaft gespielt. Dann bist du nach Elversberg gegangen. Da war so ein bisschen das ähnliche Schicksal wie in Wiesbaden. Glaube ich, auch mit Nick Woltemate damals zusammen gespielt. Ja. Die waren ja in die dritte Liga aufgestiegen, sind dann direkt durchmarschiert auch in die zweite Liga. Dann hast du so eine zweite Saison ohne große Einsatzzeiten gehabt. Fühlt man sich dann so ein bisschen wie auf dem Abstellgleis oder wie ist das dann?
Ja, es ist auf jeden Fall, also fürs Selbstbewusstsein und für den Kopf und ist es sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, in Elversberg, das war wirklich einer der schwierigsten Zeiten in meinem Leben. Auch wenn man sieht, in Dortmund viel gespielt, Wiesbaden gar nicht. Dann bist du nach Mainz gegangen, hast dich, ich sag mal, wie wieder zurückgekämpft, warst wieder auch von anderen Vereinen umworben, entscheidest dich dann eigentlich mit Elversberg für einen der kleineren Vereine von denen, weil du dir halt denkst, ich dachte mir halt, so, ich kenne die sind gerade aufgestiegen, wir haben ja mit Mainz 05-2 gegen Elversberg gespielt in der Regionalliga Südwest. Und ja, da dachte ich mir halt, okay, das ist halt eine Mannschaft, die wollen einfach jetzt drinbleiben, so kommen aus der gleichen Liga, da hast du eigentlich gute Chancen. So, und auf einmal gehst du zu Elversberg und wir hauen Bayer 04 Leverkusen aus dem Pokal 4-3 raus, spielen eigentlich noch, verlieren gegen VfL Bochum 1-0 in der Nachspielzeit, wo wir eigentlich sogar das bessere Team waren. Und marschieren einfach durch die Liga und steigen direkt auf in die zweite Liga. Und ja, das war einfach sehr schwierig, es wieder zu akzeptieren. Einfach, ja, keine Rolle zu spielen, keine Wertschätzung ist schwierig, weil man muss sagen, der Trainer Horst Steffen war menschlich eine 1 plus mit Sternchen, auch wenn ich mir manchmal dachte, so, ey, du musst mich doch jetzt mal aufstellen. Ich habe es mir doch trotzdem irgendwo verdient mit dieser Trainingswoche. Aber ist wie gesagt alles so, wie es sein soll. Und jetzt bin ich in Meppen und kann nur sagen, dass ich sehr glücklich bin.
Genau, dann kam das Kapitel SV Meppen. Wie hat dann Ernst Middendorf, war ja damals Trainer, sportlicher Leiter, wie hat er dir denn diesen Wechsel schmackhaft gemacht? Ich meine, es war ja im Prinzip nach dem Abstieg aus der dritten Liga, war klar irgendwie auch ein Umbruch, ein Neuaufbau. Wie hat er dich dann dazu locken können, ins Emsland zu kommen?
Man muss sagen, es war auch Ernst Middendorf, aber ich würde fast sagen, dass es hauptsächlich Jonas Fedel war, mit dem ich ja immer noch in Kontakt war. Ja. Und wo wir dann gequatscht hatten, er es mitbekommen hatte, ja, hat Jonas mir hier was drüber erzählt. Und ich meine, über den Verein, den kennt man, den SV Meppen. Und dann für mich auch einfach, weil ich auch einfach das mit den Fans cool fand in Wiesbaden, Elversberg, war nichts mit einer aktiven Fanszene und dem Ganzen. Und das war auch immer schon mal ein Traum von mir, vor richtigen Fans, falscher Begriff, aber vor in einem Stadion zu spielen, wo mal richtig was los ist und auch die auf deiner Seite sind. Und da hat es eigentlich gar nicht viel gebraucht, weil für mich war es dann einfach wichtig, ich möchte einfach dahin, wo die Chance höher ist, einfach wieder viele Spiele zu machen. Mhm. So, weil das ist ganz wichtig. So, man muss einfach spielen. Und genau, und das hat eigentlich schon fast gereicht, dass ich einfach Bock auf diesen Verein hatte. Dann war es noch heimatnäher Richtung Dortmund. Das waren mehrere Aspekte. Und dann war es mir auch eigentlich in kürzester Zeit klar, ich habe Bock für den SV Meppen zu spielen.
Mhm. Ja, da warst du da, da war Middendorp relativ schnell wieder weg, aber das war dir dann wahrscheinlich in dem Moment auch relativ wurscht, weil okay, die ganzen Umstände, die auch zusammengekommen sind, die waren ja sowieso, es war ein lauter Knall und dann war es im Prinzip auch ein Neustart für alle, oder?
Genau, 100%. Also für mich war es ja, ich habe mich ja direkt gegen Grödinghausen in der, ich sag mal, Generalprobe nach, ich meine, 8 Minuten waren das, verletzt, wo ich sozusagen ja gefühlt ja gar nicht unter ihm gespielt habe. Dann habe ich das Spiel gegen Bremer SV gespielt. Nach einer halben Stunde habe ich mich wieder am Oberschenkel verletzt. Und ja, viel habe ich, wie gesagt, dann nicht unter ihm gespielt, weil ich es leider auch nicht konnte. Und genau, dann kam dieser Knall und genau, dann war es mit Ernst Zeug an mir vorbei.
Ja, genau. Dann hast du jetzt schon 3 Trainer beim SV Meppen erlebt. Middendorp, Adrian Alipur, Lukas Beniermann, vom Typ her und von der Art Fußball zu spielen, sehr unterschiedliche Trainer, finde ich zumindest. Was hast du vielleicht auch gelernt bei diesen 3 verschiedenen Typen?
Bei Ernst, ja, es ist schwierig, weil ich dann ja auch selten dabei war, aber ich glaube auch, dass er einfach er hat einen Plan und den will er auch umsetzen. Bei Adrian ist es genauso gewesen, wo man aber auch natürlich sehr viel. Er wollte immer schon ein schnelles Spiel nach vorne haben. Das hat ja auch irgendwo gut funktioniert. Das hat man in den Scoren von Marek und Scheppi auch irgendwo gesehen. Und war auch immer natürlich sehr ja, ein kämpferbetontes Spiel unter ihm. Und ich würde sagen, jetzt unter Lukas muss man nochmal sagen, dass man sich da auf jeden Fall nochmal sehr weiterentwickeln kann. Unter seiner Art, wie wir trainieren, was er uns mitgibt. Aber auch irgendwo, weil es hieß ja auch immer, klar, es war unter Adrian teilweise ein erfolgreicher Fußball, aber da hat man ja auch immer so, es war halt nicht der eleganteste, würde ich es einfach mal beschreiben.
Ja.
Und ich würde sagen, dass wir jetzt gerade vor allem auch echt einen guten Fußball spielen, einen sehr ansehnlichen Fußball für die Zuschauer und der uns Spielern, aber auch persönlich ja, sehr viel bringt. So, es gibt Top-Weiterentwicklungen. Ich nehme mal das Beispiel Niklas Wessels, der nochmal komplett explodiert ist, jetzt auch in diesem Jahr.
Ja.
Und ja, ich glaube, dass man einfach da jetzt von allen dreien sehr viel mitnehmen konnte.
Mhm. Du hast dann im Frühjahr der Saison, als du im Prinzip noch verletzt gewesen bist, deinen Vertrag ja auch verlängert. Hatte David Versorgic, der sportliche Leiter, auch gesagt, dass du das Herz am rechten Fleck hast und dass du den SV Meppen zu 100% lebst. Wie äußert sich das?
Also ich würde sagen, David hat auf jeden Fall recht. Ich muss sagen, ich kam hier an und wurde echt gut aufgenommen und wie sich das dann alles entwickelt hat, vor allem natürlich jetzt in dieser Saison, wo ich jetzt auch mal fit bin, wo ich viele Spiele machen kann. Ja, ich habe den SV Meppen einfach sehr tief in mein Herz geschlossen. So, die Menschen hier, die Menschen im Verein, die Fans, die Jungs aber auch unten in der Kabine. Mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, hier zu sein und das ist ja auch das, warum ich meinen Vertrag ja auch irgendwo frühzeitig verlängert habe. Muss man auch sagen, der Verein wollte es auch, aber es kam auch irgendwo von mir, weil ich mir gesagt habe, ey, ich sehe hier einfach echt viel. So auch viel Zukunft in diesem Verein. Und das war für mich dann auch so der Grund, warum ich gesagt habe, ey, ich möchte hier verlängern, ich will hier bleiben, ich will diesen Weg mit euch weitergehen. Ja, und daran hat sich auch nichts geändert. Also ich bin unfassbar froh, hier zu sein und freue mich einfach auch nur auf die kommende Zeit und alles, was noch mit dem SV kommt.
Hm. Ja, kommen wir mal zur Schlussrunde. Da hast du in der ersten Saison natürlich verletzungsbedingt leider nicht immer auf dem Trainingsplatz und beim Spiel auch nicht auf dem Rasen stehen können. Jetzt bist du Stammspieler, spielst in der Viererkette auf der linken Seite, machst jedes Spiel. Wie siehst du deine jetzige Rolle? Welche Rolle möchtest du vielleicht in Zukunft auch in dieser Mannschaft einnehmen?
Ja, ich sehe meine Rolle, würde ich mal sagen, so, dass die Jungs, dass jeder der Jungs oder im Verein weiß, was er einfach von mir bekommt, sondern also immer 100% und dass sie sich auch irgendwo auf mich verlassen können, wenn ich spiele. Mhm. Und das ist mir auch wichtig. So, jeder von den Jungs soll merken, wenn ich spiele, dass ich alles für die gebe und für den Verein. Und ja, und probiere natürlich auch, ich sag mal, ist immer, wenn die Jungs das hören, würden sie wahrscheinlich lachen. Auf dem Spielfeld probiere ich aber auch wirklich voranzugehen und als Führungsspieler zu agieren. In der Kabine, würde ich sagen, teilweise, weil da bin ich einfach so, ich habe halt gern Spaß auch in der Kabine, muss ich sagen. Und deswegen, ja, probiere ich aber, also ich bin in der Kabine und auf dem Platz ein bisschen wie ein anderer Mensch. Also für mich auf dem Platz ist halt Tunnelblick und Abfahrt. Also da geht's. Da ist einfach nur noch das Spiel in meinem Kopf. Und in der Kabine bin ich halt, ja, ich würde es einfach vogelwild beschreiben, mal da, mal da.
Okay, da kommen wir gleich noch zu, weil wir noch einen Einspieler haben, der das auch ziemlich so widerspiegelt, was du gerade sagst. Du hast im Testspiel in Duisburg, natürlich wurde auch viel gewechselt und so, aber hast auch mal kurz die Kapitänsbinde getragen. Hast auch gerade so ein bisschen über einen Führungsanspruch und so gesprochen. Wäre das was dir gefallen würde?
Ja, natürlich ist es cool, die Binde zu tragen, weil es ja auch irgendwo eine gewisse Wertschätzung wieder gibt. Aber für mich ist es hier, klar, weil ich ihn auch lange kenne, für mich gibt es jetzt hier in diesem Verein keinen besseren Spieler, dem du die Binde geben könntest, als Jonas Fedel. Einfach auch von seinem Menschlichen her. Der weiß ganz genau, wie du so eine Truppe zusammenhältst und wie du vorangehen kannst. Ja, also als ersten Kapitän, klar, könnte man sich auch sehen, aber ich bin froh, die Jungs, die das gerade sind, also die Kapitän, erster, zweiter Kapitän sind, wie die das machen und probiere einfach für mich trotzdem auch natürlich dem Team einfach viel zu geben und wenn ich das Gefühl habe, so jetzt muss ich vielleicht vorangehen oder jetzt muss ich irgendwo gerade was von der übernehmen, sage ich mal, probiere ich das auch, aber so wie das hier eingeteilt ist, ist das, glaube ich, schon ganz gut so.
Mm-hmm. Beim Testspiel in Emsbüren jetzt gegen Wilhelmshaven war es so, Jonas ist dann auch ausgewechselt worden, weil natürlich viel durchgewechselt wird. Und da kam Erik Zenger, der kriegte die Kapitänsbinde. Und nach dem Spiel deutete Lukas Beniermann kurz an, dass ihr, müsst ihr dafür zahlen dann, wenn ihr mal diese Binde tragt? Oder was passiert da?
Genau, das ist immer so, gegen wen haben wir da nochmal gespielt? Das war ein Freundschaftsspiel, wo wir ganz hoch gewonnen haben. Mir fällt der Name der Mannschaft gerade nicht ein. Da haben wir 23-0.
Esche oder so letztes Jahr, kann das sein?
Ja, wo wir so ganz hoch gewonnen haben. Ja, da haben wir ja die Kapitänsbinde rumgegeben auf dem Platz wie keine Ahnung was. Und genau, das ist halt für die Mannschaftskasse, die wir führen, ist immer so der Kapitänseinstand, den man zahlen muss, wenn man die Binde kriegt.
Okay.
Und das hat natürlich auch manchmal noch einen Grund, obwohl ich auch glaube, dass bei einem Erik Zenger das schon passt, dass er, wenn Jonas vielleicht mal vom Platz ist, dass er die auch kriegen kann. Also ich würde sagen, das passt auch so. Mhm. Kann aber natürlich mit dem Hintergedanken gewesen sein, dass es da noch mal in der Kasse klingelt. Also ja, das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau.
Ja, okay. Ja, Jonas Fedel ist auch die Person, die wir auch gefragt haben, ob er ein bisschen was erzählen kann über Tobias Missner. Und das wollen wir uns gerne mal anhören, weil es auch durchaus sehr interessant ist.
Ja, ich glaube, ich kenne Tobi sehr gut, wie ich ihn beschreiben würde. Ich glaube, Tobi hat komplette zwei Facetten. Einmal die Seite, er ist extrem witzig. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat sehr, sehr oft was zu lachen wegen ihm in der Kabine. Und er hat aber auch die Seite, dass wenn er auf den Trainingsplatz geht, er vorangeht, er mit Leistung vorangeht, mit seiner Art und Weise, er ist hochfokussiert, strebt nach Erfolg, will immer das Beste haben. Nimmt halt auf dem Platz dann auch eine andere Eigenschaft ein, wie es vielleicht privat ist, was eigentlich cool ist. Es können nicht viele den Switch immer zu schaffen zwischen der witzige Typ in der Kabine, der bis 5 Minuten vor dem Spiel Witze macht und dann auch der Fokussierte, sobald er auf dem Platz ist, alles dem Erfolg unterstellt.
Ja, ist das so, dass man nicht dann auf dem Fußballplatz im Prinzip, da muss man nicht irgendwie mit witzig sein kommen, sondern da gilt der volle Fokus. Und wie ist es denn in der Kabine bei dir? Dann drehst du auch mal richtig auf? Oder?
Ja, also es ist einfach generell lustig bei uns in der Kabine und das ist, glaube ich, auch so dem geschuldet, dass ich mir, wie gesagt, weil ich mich hier so wohlfühle und dann auch einfach so sein kann, wie ich bin mit den Jungs. Und klar, viele sagen, ey, du hast ja doch nicht mehr alle oder du hast eine Schraube locker. Und und für mich ist es dann aber auch, also geht's auf den Trainingsplatz oder aufs Spielfeld, da bin ich komplett im Fokus. Und da dann ist, also auf dem Platz ist nicht mehr irgendwie mit Witze machen oder so, sondern da ist einfach nur, ja, man kann es auch übertrieben sagen, aber fressen oder gefressen werden. Mhm. Also eher im Spiel, ne? Im Training muss man natürlich auch ein bisschen die Handbremse mal anziehen, also kannst nicht da irgendeinen rumräumen oder so. Aber im Spiel ist für mich so, mein Gegenspieler braucht nicht irgendwie mit mir reden oder irgendwelche Witze machen oder so, sondern da geht es nur so, ich will gewinnen und du gehst halt als Verlierer vom Platz. Mhm. Und in der Kabine ist es halt ganz anders, weil die Jungs mir auch alle irgendwo was bedeuten, ne? Also ich mag die alle, ich hab die alle lieb und deswegen.
Okay, ich habe gehört, dass du in einer Wohnung direkt neben Jonathan Wensing wohnst und ihr regelmäßig oder hin und wieder mal auch zusammen kocht. Jonathan soll aber die etwas besseren Kochkünste haben. Was ist denn dann das, was du am liebsten isst, wenn Jonathan kocht?
Dazu muss man, glaube ich, erst sagen, also Jonathan kocht eigentlich immer. Also ich revanchiere mich eher, indem ich Sachen, ja, ich sag mal, von Delphi hole oder halt was schon fertig ist. Das muss man sagen, also dass ich mal den Kochlöffel schwinge. Ich möchte auch, dass wir am Abend gutes Essen haben und deswegen halte ich mich da ein bisschen fern. Und Jonathan ist schon ein sehr guter Koch, muss man sagen. Und was liebe ich am meisten? Eigentlich, wenn er so eine Auflaufform mit Kartoffeln und es gibt immer, wenn Jonathan kocht, gibt es immer Gemüse, alles frisch und meistens noch ein Stück Fleisch oder ein Stück Lachs. So, das sind so die Sachen, die esse ich sehr gerne und macht auch sehr gut. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass Jonathan mein Nachbar ist. Mhm. Aber natürlich auch, weil es auch immer lustig mit ihm ist und ich mich sehr gut auch so mit ihm verstehe. Deswegen könnte ich mir jetzt auch keinen besseren Nachbarn vorstellen.
Sehr gut. Ja, ein Thema, was natürlich im Winter auch noch großes gewesen ist, ist Marek Janssens Wechsel zu Rot-Weiß Essen, der im Sommer dahin wechseln wird, weil sein Vertrag ausläuft. Es gibt ja diese öffentliche Meinung. Die einen sagen, ja, okay, der Verein sollte die Kohle mitnehmen, weil kann sich dadurch neue Spieler holen. Die anderen sagen, ja, er darf auf keinen Fall gehen, weil sonst sportlich vielleicht in der Rückrunde nicht mehr viel passieren wird. Wie seht ihr in der Kabine das als Mitspieler? Weil ihr wisst natürlich auch, wenn ihr ein Angebot von einem höherklassigen Verein bekommen würdet, möglicherweise auch noch mit mehr Geld, würdet ihr auch ins Nachdenken kommen. Gibt es da Verständnis oder ist da auch sowas wie Enttäuschung dabei?
Auf der einen Seite Enttäuschung, weil man so einen guten Spieler verliert. Beziehungsweise ich bin nicht von ihm persönlich enttäuscht, sondern ein Spieler oder so ein Stürmer in der Regionalliga, jetzt hier in der Regionalliga Nord wie Marek Janssen, ich glaube, da findest du nichts Besseres. Deswegen ist es natürlich in dem Sinne enttäuschend, weil es sehr schwierig ist, so einen Spieler zu ersetzen. Menschlich, weil wir auch nebeneinander sitzen und auch sehr gut befreundet sind, kann ich persönlich einfach nur sagen, dass ich es ihm gönne. Marek ist jetzt 27, wird 28. Und das ist, ja, auf einer Seite ist es natürlich auch nochmal eine Chance in der dritten Liga. Und aber so viel kann ich da auch gar nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich ihm das, wenn er es so für richtig empfindet, gönne ich ihm das zu 100%. Auf der einen Seite bin ich dann traurig, nicht mehr mit ihm zusammen zu spielen, weil es ein Ausnahmestürmer ist. Ja, und am Ende muss ja jeder für sich gucken. So, er wird sich das ja auch gut überdacht haben. Und wenn er da 100% hintersteht, dann wird es auch für ihn das Richtige sein.
Mhm. Abschließend, es sind jetzt noch 13 Spiele. Ihr habt schon den Großteil der Punktspielsaison schon hinter euch. Aus deiner Sicht nur 13 Spiele oder immer noch 13 Spiele, wo man noch viel reißen kann?
Für mich sind es auf jeden Fall immer noch 13 Spiele, wo wir sehr viel erreichen können.
Mhm. In der vergangenen Saison habt ihr in der Rückrunde deutlich besser gepunktet, gerade auch auswärts. Da gab es auch so ein bisschen so das Problem mit den Auswärtsspielen. Also muss sich Havelse da möglicherweise noch ein paar Mal in den Rückspiegel schauen? Oder?
Was sie machen, ist mir eigentlich egal. Ich weiß nur, dass wir 100% fokussiert sein werden in den nächsten Spielen und auf alles vorbereitet sind, was in den nächsten Spielen kommt, um bestmöglichst erfolgreich für den SV Meppen zu sein.
Tobias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke.
Wir wissen, dass wir immer sehr zu schätzen. Dir persönlich und dem SV Meppen wünschen wir natürlich alles Gute, auch Gesundheit. Ja, das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Tobias Missner. Danke, dass ihr dabei wart, liebe Fans des SV Meppen. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss, auf Wiedersehen.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ, findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.